Mein Problem ist, wenn ich dann meine Patientin und Patienten auf Satralizumab einstelle, ist, dass ich sie nicht wiedersehe. Nicht etwa, weil es ihnen schlecht geht, nein, ganz und gar nicht, sondern weil sie einfach stabil sind und tatsächlich auch ganz alleine damit klarkommen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herr Professor Aktasch aus Düsseldorf. Mit ihm spreche ich heute zum Thema IL-6 in der Neuroimmunologie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcast, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich zweiwöchentlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist wie gesagt Herr Professor Aktasch aus Düsseldorf. Eingeladen habe ich ihn zum Thema IL-6 in der Neuroimmunologie. Hier beschäftigen wir uns natürlich auch fokussiert mit der Neuromyelitis Optica Spektrum-Erkrankung und ich freue mich sehr darüber, ihn heute hier als Gast begrüßen zu dürfen. Ja, lieber Orhan, schön, dass du da bist. Wir haben ja heute ein etwas technisches Thema, IL-6 in neuroimmunologischen Erkrankungen. Vielleicht nimmst du mal uns ein bisschen mit, weil ist ja dann doch ein trockenes Thema. Was ist denn IL-6? Was bedeutet das? Wo kommt das in der Immunologie vor? Und warum ist das ausgerechnet etwas, was wir in der Therapie angehen wollen?
Ja, IL-6 ist wirklich ein spannendes Thema. Das hat sich herausgestellt, dass es nicht nur einfach ein regulärer Botenstoff ist. Denn an sich ist ja IL-6, IL steht ja für Interleukin, also ein Botenstoff für die Kommunikation von Immunzellen untereinander. Und von denen gibt es natürlich recht viele. Ja, die Zählung geht ja bis hin zu, ich glaube, der letzte, ich habe IL-23. Weiter geht zumindest mal mein Alphabet nicht, was die Interleukine angeht. Also alles, was zwischen den Immunzellen kommuniziert wird, läuft über die Interleukine, diese Zytokine. Und IL-6 war eine ganze Weile halt eines von vielen Interleukinen unter ferner Liefen, bis sich dann rausstellte, dass es dann doch eine zentrale Rolle spielt für die Kommunikation oder die Verknüpfung zwischen dem angeborenen und dem erworbenen, dem adaptiven Immunsystem. Also Innate Immunity, angeborenes Immunsystem und dann das adaptive Immunsystem, das ja halt verantwortlich ist für die so spezifische, zielgerichtete Immunantwort. Die beiden Systeme müssen ja verknüpft sein, denn sie müssen Hand in Hand arbeiten, um die Erregerabwehr sicherzustellen. Und da an der Stelle tatsächlich ist IL-6 ein Zytokin, das wirklich dieses Scharnier darstellt. Und daher ist auch nicht verwunderlich, dass sich dann herausgestellt hat, dass das IL-6 bei einer Vielzahl von so physiologischen Prozessen eine Rolle spielt. Also wir kennen es aus der Klinik ja im Bereich der Erregerabwehr. Also ein Patient, der halt droht, eine Sepsis zu bekommen, also systemische bakterielle Infekt hat, dann steigt das IL-6 zusammen mit dem CRP und PCT, Prokalzitonin oder halt auch ja Fieber. Ja. Und dann stellt sich raus, dass IL-6 erhöht ist, auch tatsächlich im Gewebe bei Autoimmunerkrankungen.
Und welche Autoimmunerkrankungen sind das vorwiegend? Kann man das sagen, dass es überhaupt vorwiegend ist? Spielt es bei allen die gleiche Rolle, eine zentrale Rolle? Oder gibt es da dann schon auch Unterschiede, Nuancen?
Ja, tatsächlich ist es bei einer Reihe von Autoimmunerkrankungen. Ja? Viele Autoimmunerkrankungen, mit denen wir als Neurologinnen und Neurologen halt zu tun haben, sind tatsächlich durch erhöhte IL-6-Spiegel gekennzeichnet. Auch so an der Schnittstelle so zur Rheumatologie. Daher auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also IL-6 ist dann so eher auch ein Zytokin, das halt für Anführungsstrichen echte Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielt. Also ich sage es deswegen, weil halt, ich meine, die wichtigste chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems hierzulande ist ja die MS, Multiple Sklerose. Und die ist ja auch immunvermittelt und wir gehen davon aus, dass sie autoimmunvermittelt ist, aber so richtig fügt sie sich ja nicht in die, die Mechanismen der anderen Autoimmunerkrankungen wie aus dem Rheuma-Bereich. Die Anführungsstrichen echten Autoimmunerkrankungen aus dem Rheuma-Bereich und auch die deutlich klarer antigenspezifischen Autoimmunerkrankungen in der Neurologie, die gehen tatsächlich mit einem erhöhten IL-6-Spiegel einher. Und jetzt die Paradebeispiele. Ich meine, eines der wichtigsten, ich sag mal so, von der Zielstruktur her gut verstandenen Autoimmunerkrankungen der Neurologie ist ja die Myasthenia gravis, der Acetylcholin-Rezeptor, der Zielantigen ist, seit dem berühmten Troika-Drachmann-Paper mit dem Transfer von einer Maus zum vom Menschen zur Maus, ja. Vom Menschen zur Maus ist ja gezeigt worden, dass der Antikörper wirklich die Krankheit definiert. Da ist ER6 wirklich tatsächlich erhöht, ja. Aber auch bei rheumatologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis. Und da stammt das auch daher, die erste Idee zu sagen, kann man vielleicht IL-6 blockieren.
Also immer, wenn es Antikörper vermittelt ist, B-Zellen eine wichtige Rolle spielen oder auch Plasmazellen.
Genau. Danke für den Hinweis, ja klar. Also wenn wir jetzt dann das angeborene Immunsystem halt dann durchsprechen, ja, also das ist ja das Zusammenspiel von den Dirigenten, die T-Lymphozyten, ja, und dann natürlich den B-Lymphozyten, die wir lange Zeit ja unterschätzt haben, die ja Antikörper produzieren in der Tat, aber auch so ein entzündliches Milieu erstellen. Also it takes two to tango, heißt es so schön. Also es, T-Zelle braucht die B-Zelle und umgekehrt auch. Und die B-Zelle erschafft so eine Art entzündliches Mikromilieu, sodass die T-Zelle auch wirklich sich wohlfühlt und als Dirigent der Autoimmun- oder der Immunantwort halt entsprechend das Gute, aber auch das Schlechte halt vermittelt. Das Gute wäre, also wenn es gut läuft, Impfreaktion, also nicht Impfreaktion, beziehungsweise Impfantwort. Also ich lasse mich gegen etwas impfen, das heißt also die B-Zelle präsentiert entsprechend dann, ich sag mal so, die Impfstruktur der T-Zelle und ich bin entsprechend dann gewappnet gegen Pneumokokken oder Meningokokken oder SARS-CoV-2 und so weiter. Und aber auch im Anführungsstrichen bösen oder im schlechten, wenn ich also eine Autoimmunreaktion habe, die B-Zelle präsentiert ein Autoantigen, Struktur, die eigentlich harmlos ist, dann der T-Zelle im entzündlichen Milieu. Und die T-Zelle geht dann davon aus, weil es halt ein entzündliches Milieu ist, dass offensichtlich es sinnvoll ist, gegen diese Zielstruktur zu kämpfen. Und das kann der Acetylcholin-Rezeptor sein. Und schon haben wir eine Autoimmunreaktion gegen den Acetylcholin-Rezeptor. Oder Beispiel jetzt rheumatoide Arthritis beispielsweise, dann zum Beispiel so Kollagenbestandteile, also Gelenkbestandteile. Und schon haben wir erhöhte Interleukin-6-Spiegel tatsächlich auch in der Synovialflüssigkeit, also in der Gelenkflüssigkeit.
Und das nächste gute Beispiel ist ja sicherlich die NMOSD, wo du dich ja extrem gut mit auskennst und vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit. Da ist es ja letztendlich auch in die alltägliche Therapie mit eingeflossen. Ihr habt schon sehr, sehr früh Erfahrungen gemacht mit dem Tocilizumab. Jetzt ist es natürlich ein anderes Medikament, was dann letztendlich zugelassen wurde. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Erzähl einfach mal ein bisschen.
Ja, danke für den zarten Hinweis. Ja. In der Tat. tatsächlich lag es dann irgendwie auf der Hand, wenn wir also die Tools haben. Also das Tocilizumab, das du erwähntest, war das erste Präparat, wurde zuerst zugelassen für die Behandlung der juvenilen rheumatoiden Arthritis. Damit hatten wir also schon ein Präparat, das schon zugelassen war zur Interleukin-6-Rezeptorblockade. Das ist also ein monoklonaler Antikörper, der halt den löslichen Interleukin-6-Rezeptor blockiert und damit dafür sorgt, dass halt entsprechend die Kommunikation zwischen den Immunzellen halt zum Erliegen kommt. Ich vergleiche das gerne mit, würde man heutzutage sagen, elektronischer Kriegsführung. Ja? Das heißt also, Electronic Warfare, also ich störe die Kommunikation. Das heißt also, ich lasse die Immunzellen, wie sie sind. Ich depletiere nichts. Ich sorge aber einfach dafür, dass sie nicht gut miteinander kommunizieren können. Und siehe da, es wirkt dann bei der rheumatoiden Arthritis. Und dann gab es die allerersten Arbeiten bei der Neuromyelitis Optica Spektrum-Erkrankung. Das war sowieso eine Erfolgsstory, muss man sagen. Also die NMO dann halt mal identifiziert als Antikörper vermittelte Variante der MS, die deutlich schwerer verläuft und wo dann halt dieser Autoantikörper gegen den Aquaporin-4-Wasserkanal auch ähnlich wie bei der Myasthenie die Krankheit wirklich definiert und auch dass das Verständnis entsprechend dann auch prägt. Also wir wissen, dass dieser Antikörper wirklich auch dann den Schaden vor Ort vermittelt, diesen massiven destruktiven Prozess. Also B-Zell-vermittelte Erkrankung, so wie du das entsprechend darstelltest mit der Myasthenie. Und dann lag es nahe zu sagen, komm, könnte es sein, dass also dann entsprechend auch hier tatsächlich dann die Blockade dieser T-Zell-B-Zell-Kommunikation hilft. Und das ist ganz interessant, da gibt es, also die allererste Arbeit, die stammt aus Japan, ja, das war Takashi Yamamura, das, der mittlerweile in Tokio ein entsprechendes nationales Institut für Immunologie leitet und der mal tatsächlich vor 30, 40 Jahren sogar mal auch in Deutschland gewesen ist, ja. Der war mal damals in Würzburg als Stipendiat der Max-Planck-Gesellschaft tatsächlich, ja.
Sehr gut.
In Würzburg als damaligem Hotspot, ja, absolut. Der Neuroimmunologie, ja.
Haben es erfunden, ja.
Und daher gibt es auch die Connections, muss man sagen, zwischen Japan und Deutschland, was IL-6-Blockade angeht. Und seine allerersten Arbeiten waren damals auch bekannt, auch und zwar seine ersten Arbeiten, die dann zeigten, dass tatsächlich bei der NMO Plasmablasten Interleukin 6 abhängig entsprechend dann sich wohlfühlen und entsprechend dann auch proliferieren. Also Plasmablasten sind ja die Zellen, die von B-Zellen abstammen und diese Autoantikörper herstellen. Und bedeutet also, das ist die Quelle der Autoantikörper. Und er konnte zeigen, dass diese Plasmablasten von Interleukin 6 abhängen, so wie wir von also Plasmablasten brauchen Interleukin 6, wie wir halt Wasser und Luft zum Leben, ja.
Ja.
Und er konnte halt zeigen, dass tatsächlich die Blockade von Interleukin 6 mit Tocilizumab dann hilft. Und wir haben damals wegen dieser guten Connections, muss man sagen, mit Yamamura auch, und das war halt die Connection damals auch mit einem Kollegen aus Bochum, nämlich zum St. Josephs Hospital, okay, mit Ralf Gold. Ich glaube, er kennt auch Yamamura auch persönlich, mich überzeugt von. Damals waren halt dann entsprechend dann der Kollege Eisenberg, der Kollege Ringelstein, der Kollege Kieseyer und ich haben gemeinsam halt entsprechend das erste Mal halt dann Tocilizumab eingesetzt, off-label halt bei der NMOSD, zuerst ein Fallbericht, dann eine kleine Serie. Und dann haben dann halt, und zuletzt war es eine recht große Fallserie vom Kollegen Ringelstein halt entsprechend und gezeigt, dass tatsächlich Tocilizumab bei Aquaporin 4 seropositiver NOSD hilft. Und jetzt ganz spannend, sogar bei solchen Patienten, die nicht ausreichend auf Rituximab angesprochen hatten.
Mhm. Weil der Antikörper da eben nicht die richtigen Zellen erwischt, oder was wäre deine Vermutung?
Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also eigentlich ist ja so Rituximab so unser Lieblingsantikörper, wenn es um Autoimmunerkrankungen der Neurologie geht. Wobei das halt ein gewisses neurologische Perspektive. Also Rituximab ist ja das neue Azathioprin. Früher haben wir als Neurologen immer Azathioprin eingesetzt bei einer Autoimmunerkrankung. Jetzt setzen wir immer Rituximab ein. Die Rheumatologen selbst, muss man sagen, die setzen ja Rituximab gar nicht so breit ein, wie wir vielleicht in der Neurologie. Aber zumindest mal hat es ja seine Berechtigung. Wenn ich eine autoantikörpervermittelte Erkrankung habe und Rituximab ist gegen B-Zellen gerichtet, da tue ich wahrscheinlich nichts Falsches. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Rituximab wirkt auch wirklich gut bei NMOSD, aber offensichtlich nicht ausreichend. Und wir haben wirklich dann unsere Patientinnen und Patienten gehabt, die nicht ausreichend auf Rituximab ansprachen und dann mit dem Wechsel auf Tocilizumab tatsächlich auch entsprechend dann wir die Erkrankung deutlich besser kontrollieren konnten. Das war erstaunlich. Ja, dann da steht aber, Tobi, muss noch darauf hinweisen, dass sowohl Tocilizumab als auch Rituximab natürlich Off-Label-Therapien sind. Also beide Präparate sind halt nie für die Behandlung halt der Myasthenie oder der NMO oder mal formal getestet worden. Und dementsprechend sind es Off-Label-Therapien, die wir außerhalb der regulären Zulassung einsetzen.
Und natürlich gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Du hast ja schon gesagt, IL-6 spielt auch an der Schnittstelle. Du sagtest, das Scharnier eine wichtige Rolle. Wie sieht es so auf der Nebenwirkungsseite aus? Ihr verfolgt die Patienten jetzt ja doch schon ziemlich lange.
Ja, in der Tat. Also da haben wir jetzt, was Langzeitdaten angeht, haben wir sowohl von Tocilizumab, aber auch jetzt mittlerweile von den Long-Term-Follow-Up oder Langzeit-Nachverfolgungsstudien zum Satralizumab, der Nachfolgesubstanz vom Tocilizumab, haben wir mittlerweile Erfahrung. Letztlich, also es gibt jetzt nicht ein ganz spezifisches, ich möchte mal sagen, spektakuläres Nebenwirkungsprofil. Das gibt es erfreulicherweise nicht. Also das, was uns in der Neuroimmunologie mal geblüht hat mit PML bei Natalizumab oder so ein Kram, das da können wir wirklich Entwarnung geben. Trotzdem aber, immer dann, wenn wir in das Immunsystem eingreifen, ist es ganz gut, gewappnet zu sein vorher. Das ist ja etwas, was wir früher völlig vernachlässigt haben. Also wie viele Patientinnen und Patienten habe ich auf Mitoxantron eingestellt, ohne mich halt drum zu scheren, ob die vorher geimpft waren beispielsweise, ja.
Oder was in 20 Jahren passiert, aber gut,
ja, genau.
Ohne Alternativen, was soll man machen?
Aber heutzutage tatsächlich, wenn es darum geht, ist es so, dass wir schauen, dass die Betroffenen also entsprechend gut geimpft werden, also dass wir das erfassen. Es gibt einen Aspekt, da gucken wir so ein bisschen nach dem Stoffwechselaspekt, weil das Interleukin 6 wirklich auch an anderer Schnittstelle so ein bisschen Scharnierfunktion hat. Es hat eine Wirkung auch auf Leberzellen, Hepatozyten und das sind ja Hepatozyten, Leberzellen sind ja Stoffwechselmonster, ja. Das heißt, da muss man ein bisschen auf so einen Stoffwechsel gucken und gucken, also beispielsweise so ein Kram wie Cholesterinstoffwechsel. Wobei das auch nur bislang, muss man sagen, so kleine Signale, also vielleicht so kleine Randbeobachtungen sind. Ja? Manche Patienten haben etwas erhöhtes Cholesterin, aber die meisten unserer Patienten sowieso, eigentlich muss man sagen, schlank und haben da weniger ein Problem. Aber darauf achten wir so ein bisschen. Ja, ansonsten, manche Patienten, Interleukin 6 ist auch wichtig im Knochenmark für die Hämatopoese. Ja? Aber auch dort spielt es jetzt nicht die ganz zentrale Schaltstelle, sondern halt ist mit einer der Faktoren. Das heißt, wir gucken auch nach dem Blutbild, ja. Auch das ist aber unserer Erkenntnis nach tatsächlich alles handelbar. Da gibt es jetzt nichts, was jetzt wirklich raussticht und wo wir dann wirklich dann besondere Vorsicht und besonderes Risiko.
Und was du ja im Labor dann gar nicht mehr angucken kannst, ist CRP zum Beispiel. Ne?
Also. Ja, absolut. Das CRP, das habe ich ja, Interleukin 6 habe ich ja in einem Atemzug gerade erzählt mit anderen Proteinen oder anderen Faktoren wie CRP oder Prokalzitonin oder halt Fieber. Und tatsächlich ist Interleukin 6 wichtig. Also es sorgt dafür, dass tatsächlich diese akute Phase-Proteine aktiviert werden. Da so zurück zur Sepsis. Ich meine, das kann man sich ganz gut merken. Wenn ich also einen bakteriellen Infekt habe, dann sind also dann CRP oder halt entsprechend auch dann Fieber und erhöht, ja. Und wenn das Interleukin 6 entsprechend nicht mehr aktiv sein kann, weil es halt geblockt wird, dann ist es so, dass ich also trotzdem natürlich einen bakteriellen Infekt haben kann, also entwickeln darf. Aber dann darf ich mich halt als Ärztin, als Arzt, wenn ich diesen bakteriellen Infekt erwischen möchte, nicht auf das CRP verlassen, ja. Die Leukozyten, die gehen beispielsweise, die steigen. Also eine Leukozytose sehe ich da an der Stelle. Ich muss das gesamte Bild auch mir angucken. Den Patienten instruieren natürlich. Die Patientinnen und Patienten sagen, Mensch, bitte weißt, habt bitte eure Medikation dabei. Ja, wenigstens auf ein Stückchen Zettel. Auf der Krankenkassenkarte ist das noch weiterhin ein Problem, oder?
Mit Sicherheit.
Dort seine Medikation zu hinterlegen, ja. Das zu beachten. Aber man muss sagen, unsere Patienten und Patientinnen, gerade mit einer seltenen Erkrankung wie einer NMOSD beispielsweise, sind wirklich auch mittlerweile Profis, ja. Und kennen sie ja so gut aus und weisen auch dann auch, da sind ja die Erstbehandler auch drauf hin.
Und wenn wir jetzt bei der NMOSD bleiben oder nochmal Tocilizumab versus Satralizumab, ja. Was sind denn da Unterschiede? Gibt's
ja, das war die logische Weiterentwicklung. Das Tocilizumab halt entsprechend, das halt ja etabliert war, aber halt, muss man sagen, entweder wöchentlich subkutan oder halt alle 4 Wochen IV gegeben werden muss. Und dann halt entsprechend dann die Idee, das halt noch Patienten verträglicher, freundlicher zu gestalten und natürlich dann auch die molekularen Baukasten halt, den wir halt heutzutage halt haben, zu bemühen, zu sagen, Mensch, können wir nicht einen Tocilizumab basteln, das halt das Gute von allen Seiten vereinigt. Also dann auf der einen Seite halt entsprechend dann nicht intravenös, sondern subkutan gegeben wird und schließlich dann auch von Patientin, von den Patienten dann selbst gegeben wird. Ja. Und wenn ich hier dabei gendere, muss man sagen, ist das ganz bewusst, weil nämlich tatsächlich bei diesen Autoimmunerkrankungen sind die Frauen deutlich häufiger. Ja, also bei der NMOSD sind es 90% Frauen, das muss man immer vor Augen halten. Vom Geschlechterverhältnis noch viel stärker in Richtung der Frauen ausgerichtet als bei der MS beispielsweise, wo so etwa 60-40 oder 70-30% halt haben. Und damit aber auch zurück nochmal zum Satralizumab, also wir auch eine Autonomie gestalten können. Das heißt, die Patientin, der Patient kann wirklich entsprechend das ganz entspannt selber machen. Und das ist auch meine Erfahrung so ein bisschen jetzt schimmert da so ein kleiner Frust aus meinem klinischen Alter hervor. Und zwar mein Problem ist, wenn ich dann meine Patientin und Patient auf Satralizumab einstelle, ist, dass ich sie nicht wieder sehe. Nicht etwa, weil es ihnen schlecht geht, nein, ganz und gar nicht. Sondern weil
sie einfach, ein gutes Zeichen. Aber.
Weil sie stabil sind und tatsächlich auch ganz alleine damit klarkommen. Und dann alle Jubeljahre sie bemühen muss, mal wieder auch mal reinzuschauen, damit wir nach dem Rechten schauen können. Ja, weil ansonsten sie wirklich entsprechend dann stabil sich selber behandeln und dann halt dann es weitergeht. Und die Zulassungsstudie für Satralizumab, das muss man sagen, das waren die sogenannten Sakura-Studien.
Auch leicht japanisch angehaucht.
Ja, genau, die Kirschblütenstudien. Genau, ist sehr berühmt, die Kirschblüte als zentrales Element der japanischen Kultur. Ja. Und nicht umsonst war dann halt entsprechend, wurden die Studien auch aus Japan konzipiert von Chugai, einer Tochter von Roche, die halt entsprechend dann das aufgesetzt hatte. Und bei diesen Studien, wo sowohl es in Monotherapie als auch als Add-on-Therapie halt bei der NMOSD erprobt wurde, in beiden Konstellationen also wirklich wirksam war. Zur Kombinationstherapie muss man dazu wissen, dass in Fernostasien gerne kombiniert wird mit Steroiden, aber mittlerweile auch dann die Daten ganz eindeutig sind. Also bei der NMOSD ist ganz klar, reicht eine Satralizumab-Monotherapie aus, um die Krankheit zu kontrollieren. Man muss halt einfach nur konsequent tun, nachhalten und Kurs halten.
Und wenn wir jetzt schon in der Differentialtherapie der NMOSD sind, es gibt ja noch ein paar andere Präparate. Wie ordnest du das Satralizumab ein? Wann wählst du das eine, das andere? Gibt es da klare Kriterien? Wahrscheinlich ja nie harte, aber wie orientierst du dich?
Ja, also ganz wichtig ist, das gemeinsam mit der Patientin, dem Patienten zu entscheiden. Denn wir haben nun mal halt erfreulicherweise auch tatsächlich die Wahl. Wir haben die Möglichkeit mittlerweile von 4 unterschiedlichen Präparaten bei der Aquaporin-4-Seropositiven NMOSD. 4 Präparate, das sind 3 unterschiedliche Therapieprinzipien. Der Reihenfolge nach der Zulassung war es die Komplementinhibition zuerst, dann kamen die Interleukin-6-Rezeptorblockade mit Satralizumab in der Zulassung und schließlich dann halt die tiefe B-Zell-Depletion und CD19 vermittelt. Und die Präparate unterscheiden sich im Rhythmus der Therapie, im Nebenwirkungsspektrum und natürlich auch in der Selbstbestimmtheit der Autonomie. Und in diesem Vieleck versuchen wir natürlich das Optimale halt für den Patienten halt zu definieren. Und es ist ganz klar, dass für ganz viele Patientinnen und Patienten und auch die Immunerkrankungen treffen ja auch eher junge Menschen, die also dann autonom selbstbestimmt sind, dann tatsächlich es dann ganz wichtig ist, dass sie ihre Freiheit halt haben. Da ist natürlich das Satralizumab an erster Stelle. Alle anderen Präparate erfordern tatsächlich auch dann den Einsatz eines Zentrums, einer größeren Klinik. Ja. Die anderen Präparate mögen dann in speziellen Aspekten auch natürlich Vorteile bieten. Natürlich ist es hilfreich, wenn ich eine B-Zell-Blockade habe und die halt dann nur einmal alle halbe Jahre gebe. Also bei Patienten und Patientinnen, weil ich mir denke, kriegen die das denn hin?
Also Compliance ist mal
Compliance,
so ein
zentrales Thema. Halte ich das nach? Schaffe ich das so an der Stelle? Und da darf man auch gar nicht arrogant sein. Schon bei mir daheim ist es so manches Male, ja. Daheim, meine Frau nimmt einen Migräneblocker, ja, also einen CGRP-Antagonisten. Und auch dort alle 4 Wochen sich den subkutan zu spritzen, muss man halt dran denken. Ja? Manchmal vergisst du das auch.
Und Ärzte sind ja sowieso die schlechtesten Patienten.
Ja, das stimmt natürlich.
Weiß nicht, ob man dann selber das gut hinbekommen würde. Ne?
Ja, das stimmt natürlich. Also tatsächlich ist ja so, dass ich glaube, wenn er NMOSD halt hat und einen ersten Schub erlitten hat, der achtet ganz genau drauf. Der möchte das nicht doch mal erleben, so einen schweren Schub zu erleiden. Und das ist so ein Aspekt dabei. Und möglicher Unterschied mag es auch geben, beispielsweise wie schnell ein Präparat wirkt. Ja? Also bei den Komplementblockern, da haben wir das Gefühl, dass sie sehr schnell wirken. Ja? Aber dann halt, auch da geht es natürlich darum, die GABA auch, muss man sagen, auch dann regelmäßig darzustellen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass wirklich dann auch dann keine Pausen entstehen, ja. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt dabei. Weshalb dann, und da natürlich auch spezielle, ganz spezielle Nebenwirkungsaspekte wie, also kürzlich habe ich eine Patientin gehabt, die hat dann ganz klar sich von vornherein halt gegen Komplementblocker entschieden, weil sie halt tatsächlich dann weil sie halt im Kindergarten arbeitet, ja. Und da gibt es zum Beispiel einen speziellen Aspekt.
Das könnte ein Hochrisikogebiet sein. Ja.
Und wer natürlich dann Sorge hat vor einer Meningokokkeninfektion und dann entsprechend dann, und wir wissen auch, eine Impfung wirkt, aber halt natürlich nicht 100%. Und dann halt entsprechend von mir, ich frage mich ganz offen heraus, ob sie dann sicher gehen könnte, dass wirklich dann die Komplementblockade, dass durch eine Impfung eine Meningokokkeninfektion 100% verhindert werden könne. Das kann ich einfach nicht, ja. Und da war dann für sie auch klar, dass sie halt entsprechend dann dieses Risiko nicht eingehen möchte.
Ja, ja, jetzt ist es wie immer. Diese 20, 25 Minuten waren wieder wahnsinnig schnell um. Vielleicht, ja, zum Ende noch einen kleinen Ausblick von deiner Seite. Ist IL-6 dann mit Satralizumab schon abgehakt? Gibt es da Weiterentwicklungen, die kommen werden? Neue Therapieverfahren?
Also das eine ist ja, dass tatsächlich wir erwarten, dass das Satralizumab entsprechend auch seinen Einstieg bekommen wird bei der kleinen Schwester der NMO, nämlich bei MOGAD, ja, bei der MOG-antikörpervermittelten Erkrankung. Da sind wir ganz gespannt, dass entsprechend wir dann auch da an der Stelle das einsetzen können. Aber das ist nochmal ein Thema für sich, wahrscheinlich für den nächsten Podcast. Ja.
Sehr gerne.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass diese Interleukin-6-Achse ganz klar sich, wie heißt es so schön im angloamerikanischen Raum, als druggable, also das also entsprechend ein Ziel ist, das sich pharmakologisch offensichtlich ausschlachten lässt, rausgestellt hat. Und Interleukin 6 wird vermittelt seine Effekte über so einen speziellen intrazellulären Schalter, das nennt sich GP130. Und jetzt gibt es auch Ideen, diesen Schalter direkt anzugehen, um dann also dann halt entsprechend dann das Immunsystem noch gezielter, also in die Schranken zu verweisen. Da gibt es also Ideen, also diese Interleukin-6-Blockade noch weiter zu verfeinern. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Da bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Denn an sich, muss man sagen, haben wir schon bereits ein Maß von Wirksamkeit, Verträglichkeit erreicht, das wirklich richtig gut im Alltag implementierbar und auch, muss man sagen, auch erfreulicherweise Stabilität vermittelt ist.
Also es bleibt spannend und der nächste Podcast ist schon gebucht. Vielen Dank, Johann. Das hat Spaß gemacht. Danke dir.
Danke, Tobias.
Das war also eine weitere Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Danke nochmal an Professor Aktasch. Sie finden unseren Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, aber ebenfalls auf dem Roche Fachportal. Wir freuen uns sehr über eine positive Bewertung. Wir sind dann in 2 Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.